Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Wir bekommen ja super regelmäßig von euch da draußen Fragen auf
unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna
zugeschickt. Und es geht ganz oft darum, wie lange ist es normal, Liebeskummer zu haben? Ab wann soll man sich Sorgen machen? Und ich als Expertin nach 2 Jahren Liebeskummer.
Sexpertin.
eigentlich Liebeskummer-Expertin. Habe dazu ein paar Sachen zusammengeschrieben heute. Für die heutige Folge.
Ja, darf ich nur kurz eine kleine persönliche Anekdote erzählen?
Welche?
Ich war ja jetzt länger.
Ich hab Angst.
Nein, du brauchst keine Angst. Ich war ja jetzt länger in Oberösterreich. Mal wieder. Also in den Herbstferien, meine Familie besuchen, mal kurz ein bisschen durchschnaufen, mal die Seele ein bisschen baumeln lassen, mal wieder so ein bisschen Zeit zu Hause verbringen. War sehr schön. Mhm. Aber ich bin auch ein bisschen von meiner Vergangenheit eingeholt worden. Mhm. Ich war einmal mit meiner Mama in Bayern drüben. Also es ist ja, also mein Heimatort ist ja an der bayerischen Grenze. Mhm. Und ich habe dort früher meinen Ex-Freund gehabt, also meinen damaligen Freund gehabt. Mhm. Und wir waren halt wahnsinnig viel in diesem Ort in Bayern auch unterwegs und was die so einkaufen, ganz klassisch essen und solche Sachen. Mhm. Und wir sind zum ersten Mal, also wir sind zum Einkaufscenter gefahren in dieser Gegend, wo er gewohnt hat. Und ich habe richtig Magenweh bekommen, wie wir da, wie ich dieses Ortsschild gesehen habe. Mhm. Wie ich dieses Einkaufszentrum gesehen habe, an dem ich früher immer, wenn ich zu ihm gefahren bin, also täglich für 2 Jahre oder sogar mehr als 2 Jahre, weiß ich es gar nicht mehr genau. Und ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich 33 und diese Geschichte mit ihm, ich meine, das war ein toller erster Freund und es hat eh grundsätzlich gut gepasst, so lange wie es gedauert hat. Aber dieses Ende war so schlimm und so traumatisierend für mich, also dieses Abserviertwerden. Mhm. Dass ich da echt bis heute als erwachsene Frau immer nur so ein bisschen Ziehen in der Magengrube habe, obwohl ich von dem, ich habe da ein Zero-Gefühl und Zero, ich weiß auch gar nicht mehr, jetzt, wenn ich mir vorstelle, wie er genau ausgeschaut hat. Ich meine, man würde ihn natürlich auf Instagram wahrscheinlich finden, aber es ist so weit weg und doch ist es so nah, wenn du dann wieder an diesen Orten bist, wo du da als Teenie unterwegs warst, mit dem Mensch, der zum ersten Mal so richtig dein Herz gebrochen hat.
Das kann ich nachvollziehen.
Und es ist so krass, wie verwurzelt diese Gefühle auch sind. Und auch wenn wir gesagt haben, wir machen jetzt mal wieder in der Vorweihnachtszeit mal wieder ein Thema, eine Folge zum Thema Liebeskummer, weil man echt viele Anfragen gerade immer in diesen emotional, sage ich mal, schwierigeren Jahreszeiten kriegen wir immer vermehrt solche Anfragen. Und ich glaube, gerade Weihnachten und so ist dann für Menschen, die jetzt gerade aus einer Beziehung kommen oder für Singles, die schon sehr lange Single sind und vielleicht nicht so happy Single sind, immer eine fordernde Zeit und man ist halt auch wieder mehr zu Hause und ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen einsam, wenn man nicht so gern rausgeht, wenn es kalt ist und so. Aber ja, das wollte ich nur kurz mal vorab schicken. Also ich bin jetzt glücklich in einer Beziehung, in einer sehr glücklichen Beziehung. Ich habe ein super süßes Baby. Ich habe echt meine kleine Familie und bin wirklich happy, aber sogar ich kriege manchmal nur so dieses kleine beklemmende Gefühl, wenn ich da an diese Zeit damals denke. Liebeskummer ist einfach schrecklich.
Ich glaube, man missversteht immer eins, dass viele glauben, Glück ist das Ziel.
Mm.
Das Überwinden von Liebeskummer automatisch zu glücklich sein und Glück führen. Aber das ist nicht so. Es ist manchmal einfach nur das Akzeptieren von der Unvollkommenheit.
Mm. Und vom Schmerz.
Und der Schmerz darf ja bleiben.
Ich finde das so krass, weil ich kann mich nur erinnern, wie ich damals frisch verlassen worden bin. Ich habe mich so geweigert gegen diesen Liebeskummer. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich nicht einmal ansatzweise gewusst, wie sich Liebeskummer anfühlt. Ich bin echt so out of the blue von diesem Schmerz getroffen worden und war einfach überwältigt. Und ich finde...
Wie alt warst du damals?
19. Süß. 18.
Ja, der erste Liebeskummer.
18 Jahre... Bisschen über 18. Oder 9, nein, ich war 19. Ich glaube, ich war 19. Ich weiß es gar nicht mehr, oh Gott. Aber es war trotzdem so diese Phase, eben bevor ich nach Wien gezogen bin zum Studieren. Mit 19 habe ich mit dem Studium begonnen und ich glaube, im April war das dieses Beziehungsende. Es war furchtbar, wirklich. Und ich habe echt so lange das Gefühl gehabt, es ist körperlicher Schmerz. Es war einfach so wie Herz rausgerissen. Es war schlimm.
Ja. Der erste Liebeskummer ist auch immer heftig.
Ja. Der erste richtige Liebeskummer ist wirklich fatal.
Aber auch die anderen, die folgen, kommt immer auf die Situation drauf an.
Ja, bestimmt. Aber ich finde, manche Menschen, die erholen sich da auch gar nicht so gut davon. Die verdrängen das so sehr und machen dann irgendwie immer viel, also nicht nur Verdrängung, aber die trauen sich dann, glaube ich, auch ganz lange gar nicht mehr so richtig Beziehungen. Trauen sie das gar nicht mehr so zu, öffnen sie auch ganz schwer und sind da echt ein bisschen arm.
Ja, oder versuchen es zu kompensieren, indem sie ständig nach Beziehungen suchen und ständig in Verbindung versuchen zu sein, anstatt zu heilen, was Heilung noch immer bedeutet.
Ich finde gerade diese Menschen, die dann immer sehr viel in Beziehungen sind, praktizieren eigentlich auch das, dass sie zugemacht haben und deswegen auch so viele neue Menschen überhaupt aushalten. Wenn du bei jedem Einzelnen, wenn du so Beziehungshopping betreibst, bei jedem einzelnen Mensch wahnsinnig offen bist und du alles gibst, du wirst ja wahnsinnig. Das geht ja gar nicht.
Ich rede gar nicht von Beziehungen an sich, sondern Menschen, die halt einfach von einem Spuse zum nächsten hopsen.
Mhm.
Das ist ja eigentlich auch nur Pflaster. Oft. Also ich weiß von mir, dass es oft Pflaster war. Aber es ist interessant. Ich finde, Liebeskummer ist so unterschiedlich. Wenn ich so meine, ich habe ja schon sehr viele Liebeskummer durchgemacht. Aber ich glaube irgendwie so, der beste Liebeskummer war immer noch der, wo ich das Gefühl habe, ich habe das Game durchgespielt.
Welches Game?
Im Sinne von, wenn eine Beziehung so ist, als Gefühl her, so man hat alles probiert.
Mhm, okay, ja.
Dann hatte ich immer das Gefühl, dass der Liebeskummer an sich, ja, man hat den Menschen vermisst, man hat den Alltag, man vermisst den Alltag und man vermisst gewisse Faktoren von den Menschen, natürlich positive Eigenschaften und so weiter, aber man hat einen Frieden.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel, ich habe einfach oft das Gefühl gehabt, dass zum Beispiel kurzlebige Beziehungen fast schlimmer waren vom Liebeskummer zum Verarbeiten als längere Beziehungen. Weil irgendwie das da eben, ich sage jetzt salopp gesagt, einfach nur das Game nicht durchgespielt worden ist, sondern irgendwie man bei einem Level abgestürzt ist und aber nicht mehr wiederholen darf.
Ja, und vor allem nur so Vorstellungen vielleicht auch gehabt hat, wie man doch zusammenpasst und dann hat die andere Person dann irgendwie ganz andere Pläne gehabt. Ja. Wenn man dann irgendwie nur so in der Illusion lebt und dann plötzlich aus dieser Traumblase erwachen muss, ist es schon, kann es schon heftig sein. Hm. Also ja, das stimmt, das ist mir auch manchmal so gegangen. Aber ich glaube, also wenn man älter wird, ich habe das oft einmal so gedanklich so ein bisschen ausgespielt und mal gedacht, wie wäre das jetzt, wenn der Andi und ich zum Beispiel nicht mehr zusammen wären? Ich meine, wir haben einen Faktor in unserem Leben, der uns hoffentlich, sollte das mal passieren, Gott bewahre, aber der uns hoffentlich auch dazu motiviert, gütig miteinander umzugehen.
Mhm.
Ich glaube, also wenn es jetzt so wäre, würde ich trotzdem vielleicht mit dem echte Freundschaft hinkriegen, weil wir uns einfach menschlich anmögen. Aber ich glaube, das Ding ist, wenn du in so einer Illusion bist, nur in so einer ganz krassen Vorstellung, wie diese Beziehung ausschauen könnte oder wie sie dieser Mensch verändern müsste und so in so einem, fast in so einem Wahn drin bist.
Das ist eine Illusion. Es ist auch zum Beispiel, wenn der Andi dich jetzt wirklich aus den Grundfesten erschüttert, wirklich vom Grundfesten, dass er wirklich, also ich sage jetzt was Blödes, einfach eine zweite Familie neben dir hat. Ich meine, das würde ja dein grundfestes Vertrauen in den Menschen und was du gedacht hast, was dieser Mensch ist, ja erschüttern. Das hat ja dann nichts mit einer Illusion per se zu tun, weil da wurde ja was vorgespielt.
Ja, stimmt. Und man ist ja gar nicht so sehr in charge, weil wenn man irgendwie weiß, okay, wir haben irgendwie beide schon die Beziehung versemmelt und ich habe auch Fehler gemacht, dann ist man sich dessen bewusst, dass man was dazu beigetragen hat.
Ja.
Versus man ist in einer Situation, wo einfach die Person die komplette Entscheidung trifft. Und
ja, komplette Ohnmachtsgefühl.
Genau.
Ich glaube, das ist es. Es ist gar nicht so wirklich. Also ich habe manchmal das Gefühl, so klar, es gibt zum Beispiel, wenn man halt einen Spusi hat oder eine frische Beziehung und man kennt sie noch nicht so gut, kennt man ja sehr wenig von dem Menschen. Nichtsdestotrotz hat dieser Mensch, klar, es kann man sagen, ist eine Illusion, aber der Mensch hat ja was von sich gezeigt oder halt dir so das Gefühl gegeben, das gebe ich hier rein. Und wenn der dir das einfach so out of nowhere wegnimmt,
wieder
wo du kein Anzeichen nimmst, ich glaube, das ist ein Liebeskummer, über den man schwer hinwegkommt.
Ja, also ein bisschen ein Trauma eigentlich fast.
Ja.
Ja, das sind die schlimmsten Liebeskummer-Erfahrungen.
Ja, und ich glaube, die müssen gar nicht langanhaltend als Beziehung sein. Ich glaube, da geht es eher darum, was wurde da rein.
Oder gelogen auch. Was wurde vorgespielt?
Ja.
Weil
dann, ich glaube, dann fängt man nämlich an, sich selbst nicht zu trauen. Also zumindest ging es mir so.
Ich glaube, es ist vielleicht also eine Verkettung an Dingen, die passiert sind, die vielleicht also ein bisschen mit ein bisschen Ghosting, ein bisschen Gaslighting, wenn du ganz viele Dinge passieren, die auch menschlich nicht in Ordnung sind, ist es vermutlich auch sehr schwierig, da einen Abschluss zu finden.
Mhm.
versus man denkt sich, okay, der Mensch ist eigentlich super, aber wir passen einfach nicht zusammen.
Genau.
Das ist vermutlich auch nochmal eine ganz andere Situation. Lustigerweise, sowas habe ich nie gehabt.
Was?
ein erwachsenes Beziehungsende habe ich in meinem Leben eigentlich noch nie so richtig. Bei Gspusis, bei ein, zwei Gspusis nur eher. Mhm. Aber jetzt bei Beziehungen habe ich immer eher ein bisschen ein infantiles Dramaende erlebt. Vermutlich auch selber herbeigeführt. Aber ich kenne auch Menschen, die das echt gut gemacht haben und sagen, es passt einfach nicht. Es, zwischen uns ist einfach alles gesagt, alles getan und es ist vorbei und es ist gut so. Und dann gibt es auch Leute, die gerade aus Beziehungen, ich habe echt gerade eine Freundin, die ein Beziehungsende jetzt durchgemacht hat und die, ich weiß jetzt nicht genau, wie offen sie da mit mir auch war. Es ist eher eine verschlossenere Person, die jetzt nicht alles immer so breit diskutieren mag. Aber die da eher den Eindruck erweckt hat, sie hat in ihrer Beziehung, also war das Beziehungsende jetzt gar nicht so dramatisch und die Gspusis, die jetzt gerade waren und die sie da jetzt irgendwie beendet hat, die, da hat sie viel mehr drüber erzählt und war viel mehr involviert und viel mehr dramatisch.
Vielleicht hat sie das Game ausgespielt.
Ja, oder vielleicht ist sie ja irgendwo in, so lost nur, weil ich finde, gerade wenn man aus einer Beziehung kommt, die länger andauert, ist man echt mal so wie ein Fisch auf dem Trockenen. So, man zappelt so rum und weiß überhaupt nicht, wo ist oben und unten.
Findest du? Ich finde manchmal nicht. Ich finde, manchmal sind Menschen, die aus einer Beziehung rausgehen, es kommt immer auf das Ende, finde ich, an, aber die so ganz klar wissen, dass das halt nicht gepasst hat, sind manchmal, finde ich, die wissen das und die haben schon während der Beziehung abgebaut.
Ja, okay. Ja,
meistens es gibt da ich diese das Fälle. Gefühl. Also ich habe eine Person im Kopf, die eine sehr langjährige Beziehung hatte und ich hatte das Gefühl, die hat danach nicht lang gebraucht, um wieder halt in einen Normalzustand zu kommen. Da war vielmehr dieses, man vermisst den Alltag und darüber wurde jetzt nicht wirklich so groß thematisiert, aber da war eher so dieses, die war nicht so low-key lost, hatte ich das Gefühl. Aber ich glaube, das ist wieder so was super Individuelles, wie Beziehungen zu Ende gehen, wie Beziehungen geführt werden. Mhm. Was du, wie, wann du aufgehört hast, wann du angefangen hast, damit dich abzufinden.
Mhm.
Weil es kommt ja auch immer darauf an, wenn du die Person bist, die das beendet, hast du ja schon viel früher darüber Gedanken gemacht, als die Person, die verlassen wurde.
Mhm.
Ist halt auch ein Unterschied.
Ja, das stimmt. Also wenn man diesen Schritt selber geht. Ich glaube aber, es gibt da diese Form von Liebeskummer, wenn Leute selber Beziehung beenden und dann trotzdem auch diesen Liebeskummer haben. Und das, glaube ich, ist auch ein ziemlich beschissener Liebeskummer, weil du hast gar nicht so das Gefühl, dass du das Recht hast, traurig zu sein, weil du hast es ja initiiert.
Ja.
Aber trotzdem ist es Liebeskummer.
Ja, oder es ist vielleicht nicht Liebeskummer, es ist halt einfach ein bisschen Herzschmerz.
Vielleicht eine Melancholie.
Ja, Nostalgie.
Mhm.
Ich weiß, ich bin halt, wenn wir jetzt, halt, für mich so der klassische Liebeskummer ist halt wirklich dieses, man wird verlassen.
Mhm.
Weil zum Beispiel, wie ich die Beziehung beendet habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, da habe ich zum Beispiel auch mehr das Gefühl gehabt, dass ich mehr lost bin, als ich mir zutraue.
Mhm.
Und da war ich sehr schnell auf, ich glaube, ich habe Schluss gemacht und war eine Woche später auf ein Date. Aber weil ich halt, ich hatte diese Beziehung so satt und ich wollte mich so weit davon distanzieren wie möglich und ich wusste, wenn ich das jetzt mache, distanziere ich mich davon. Also dann steht schon
das
was zwischen.
Das Gefühl habe ich noch in meiner ersten richtigen Beziehung auch gehabt. Und das habe ich nur immer gedacht, okay, und dieses Gefühl, diesen Schmerz kann ich nur mit anderen Menschen betäuben. Und das hat mich nur weiter von mir selber entfernt. Das war echt total, würde ich keinem empfehlen. Das war so ein Scheißjahr. Ich habe so viel Scheiß gemacht. Alter, wenn ich darüber nachdenke, puh.
Ja, bei mir war es eher auch, damit der Mensch, wenn er zurückkommen, weil der ist ja immer wieder so angeklopft, dass ich ihm das sagen kann, dass ich ihm sozusagen vorwende.
Dass man gewinnt.
Nein, nicht gewinnt. Das war bei mir überhaupt nicht gewinnen. Es ging eher darum, Distanz zu gewinnen zu diesem Menschen, weil ich wollte einfach nicht mehr in dieser Beziehung sein. Und dann habe ich instant einen anderen gedatet und den habe ich dann halt auch leider sagen müssen, dass es halt nicht, weil der wollte damit eine Beziehung haben. Und ich war so, hey, das funktioniert für mich nicht, ich bin gerade frisch Single, ich kann nicht, aber ich wollte einfach Distanz. Ich wollte Distanz zu einer Beziehung haben.
Hast du dieses Gefühl, also weil ich da gerade jetzt an die Freundin denke, die auch zu mir gesagt hat, sie hat das Gefühl, sie hat, sie muss die Trennung gewinnen. Und die ist auch in meinem Alter und es ist halt schon, es ist irgendwie, hat man diese leicht infantilen Gefühle dann doch, obwohl man weiß, wie niederträchtig sie ja oft sind, um dieses ganze Trennung gewinnen und als erstes wieder irgendwie glücklich sein oder als erstes wieder jemanden haben. Hast du das auch manchmal gehabt, dass du gedacht hast, ich muss jetzt als erstes wieder Sex haben mit jemandem?
Nie.
Mhm.
Aber
Ich schon. Ich habe das schon gehabt. Ja.
Ich finde es halt schwierig zu sagen, bei meinen Beziehungen, also wenn ich jetzt zurückblicke, die Beziehung, von der, wo ich Schluss gemacht habe, wollte ich einfach nur Distanz. Da wollte ich nicht einmal Sex. Ich hatte auch mit dem Typen, soweit ich mich erinnere, erst später dann was. Aber da wollte ich keinen Sex. Und zum Beispiel bei den Menschen, wo mit mir Schluss gemacht ist, habe ich das ganz lange, also bei einigen gar nicht hinbekommen, Sex zu haben. Deswegen hatte ich das nicht mit dem Rachegelüst. Und ich wusste auch zum Beispiel,
dass... Rachegelüste nennst du das?
Naja, es ist ein bisschen so ein Rache-Ding. Mhm. Aber zum Beispiel bei meinen letzten Trennung, wo ich sage, das war einer der schlimmsten Liebeskummer, der lang angehalten hat, weil das jetzt nicht so ein ich mach Schluss, sondern eine es gibt auf einmal eine andere Frau und von der ich nichts wusste, wo stückchenweise Sachen rausgekommen sind. Da habe ich einfach mir selber nicht mehr vertraut und mein Urteilsvermögen und hatte Angst, jemanden in meinen sozusagen Circle reinzuholen. Ich glaube, deswegen hatte ich, und ich wusste ja, dass es bei ihm auf seiner Seite ja schon jemanden gibt, also deswegen war das für mich nicht so da, dass es zuerst mit wem wieder was haben. Wohingegen zum Beispiel bei Spusis sehr wohl dieses Kokettieren davon war. Musste halt nichts passieren, aber zumindest, dass man slightly mitbekommt auf Instagram, dass da jemand anderer theoretisch ja, wäre oder so, weißt du, so, eine Story und ein Tag oder damals auf Facebook irgendwelche lustigen Verlinkungen und whatever. Das war schon, aber jetzt nicht per se, dass man selber durchzieht.
Man nimmt Social Media dann schon irgendwie so ein bisschen als Waffe her, gell? Nach einer Trennung.
Voll. Also das aber, jetzt war eher bei Gespusis, muss ich sagen. Mhm. Also jetzt per se Beziehungen weniger. Aber ich glaube, weil da der Schmerz einfach anders war.
Mhm. Es hat schon auch was damit zu tun, wie gut kennt mich die Person, mit der da gerade die Beziehung in die Brüche geht.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich glaube, man hat dann schon auch vielleicht so ein bisschen eine andere Art von Respektsgefühl, wenn es wirklich eine sehr lange Beziehung war, dass man dann gar nicht auf diese Tricks da irgendwie reinkippt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt machen würde, dass ich dann irgendwie so meinen neuen Andi quasi irgendwie taggen würde oder so. Das würde ich jetzt gar nicht mehr machen wahrscheinlich. Aber das habe ich früher auch gemacht. Natürlich. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, der war ruhig sein.
Ja, ja. Aber das war bei mir eher bei Gespusis halt.
Und glaubst du, kann man eine Trennung gewinnen?
Nein. Ich glaube generell, dass, also man sagt zwar immer Heilung, aber ich glaube, dass jede Trennung und jede Verletzung trägt man irgendwo mit sich. Ich glaube, die Heilung ist die, den Schmerz und das Unvollkommene darin zu akzeptieren und damit leben zu lernen. Es ist ein bisschen so, wie wenn eine Tasse angeschlagen ist und...
Du machst Kintsugi.
Genau.
Du klebst diese Goldmasse drauf und machst es schöner. Ja, ja. Wahrscheinlich. Und ich glaube auch dieses Thema... Live and let live ist extrem wichtig, auch wenn das so ein Küchenzierde-Motto-Spruch ist. Irgendwann kriegt man dann doch irgendwas mit von der Ex-Beziehung, dass der oder die dann wieder in einer Beziehung ist oder Kinder bekommen hat oder solche Dinge.
Ja.
Oder verheiratet ist oder so. Und ich glaube, es ist trotzdem wichtig, da einfach auch kein böses Blut jahrelang mitzuschleppen. Ich habe das auch in meinem Freundeskreis bei ein, zwei Freundinnen, die echt immer nur über Beziehungen reden, die sie eben in diesen Teenager-Phasen gehabt hat. Und nachdem ich diesen Schmerz immer nur gut nachvollziehen kann, bin ich da eh jetzt nicht wertend. Aber manchmal frage ich mich schon, ob das so gesund ist, wenn man sich heute nur über Menschen aufregt, mit denen man halt mit 18 zusammen war.
Ja, ich finde...
Irgendwann muss man loslassen.
Ich finde halt, man muss seinen Frieden damit finden.
Mhm.
Es ist ja auch dieses Akzeptieren. Ich finde manchmal auch dieses... Ich weiß nicht, akzeptieren ist für mich eine Illusion zum Beispiel. Das ist für mich eine Illusion, weil man muss nicht immer alles akzeptieren. Und manchmal, das wird so glorifiziert in unserer heutzutage, aber gleichzeitig, es ist valide, den Schmerz zu spüren. Es ist auch valide, sich über Sachen aufzuregen. Ich finde halt, die Frage ist, was bringt es dir am Ende des Tages? Irgendwo musst du deinen Seelenfrieden
finden. Die Rechnung
finden.
Muss man machen mit sich selber. Also wie viel kostet mir ein negatives Gefühl, wenn ich das immer ständig jeden Tag stundenlang ausformuliere oder zu Ende denke?
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass man alles akzeptieren muss. Ich finde, das ist wieder so ein Beweis, dass man heutzutage oder dass wir eine Generation sind, die wahnsinnig Schiss vor negativen Gefühlen haben.
Mhm.
Und damit auch gar nicht so optimal umgehen können. Also das kann man echt auf alle Bereiche des Lebens so ein bisschen ummünzen. Ob das jetzt, ist ja bei der Kindererziehung genau dasselbe. Du Kind fällt hin, tut sie weh, fängt zu weinen an und 15 Erwachsene stürzen hin und sagen, es ist nichts passiert. Ich denke mir, doch, es ist was passiert. Für das Kind ist was passiert.
Ja,
es hat was wehgetan. Und man hat einfach so Schiss davor, dass irgendwer Oder auch wenn man zum Beispiel jetzt gerade in so einer Trennungsphase ist, kennt vielleicht auch irgendwie jeder, der das mal erlebt hat, dass dann die gut gemeinten Aussagen von FreundInnen, Familie dann eben sind, es war eher Trottel, du findest wen Neuen, es ist eh gar nicht so tragisch, bis du wieder heiratest, ist wieder vorbei. Das bringt in dieser Situation genau nichts. Und es ist auch völlig okay, sich einmal in so einem Scheißgefühl zu suhlen und zu sagen, ja, das fühle ich jetzt einfach mal ein halbes Jahr von mir aus. Und auch diesen Stress, den man sich dann macht, okay, jetzt ist es schon ein Monat her, ich hänge da immer nur dran, oder es ist ein halbes Jahr, oder es ist ein Jahr her. Es gibt einfach Dinge, die wird man vielleicht auch nicht so schnell los und die fühlen sich einfach eine gewisse Zeit lang fies an, tun weh, sind unangenehm, erinnern an einfach vielleicht auch an Dinge, die früher unangenehm waren und reißen da echt so eine Palette an komischen Erfahrungen auf, die man irgendwie in eine Schachtel gesteckt hat und verbannt hat in das letzte Hinterstübchen. Aber es macht schon einmal Sinn, diese Dinge zu fühlen. Also ich habe von meinem Liebeskummer wahnsinnig viel über mich selber gelernt. Vor allem, wie ich nicht sein möchte. Was mir eigentlich für mein weiteres Leben irrsinnig viel gebracht hat. In der Beziehung, in der ich jetzt bin zum Beispiel, weil das Thema Eifersucht schon in meiner Jugend ein Riesenthema war und ich eigentlich den Eindruck habe, dass ich dadurch meine Beziehung jetzt mit dem Andi nie so dermaßen sabotiert habe wie damals. Und wir haben ja auch öfter mal Gespräche gehabt, gerade zu Beginn der Beziehung, wo dieses Thema Eifersucht bei mir wahnsinnig ausgeprägt und schlimm war und echt ziemlich nervig und schon fast so ein bisschen stalking-mäßig. Und ich habe dann, dann hat der Andi eben auch zu mir gesagt, dass ich eben so nicht weitermachen brauche, weil er auf das keine Lust hat. Und ich habe dann auch irgendwie gemerkt, okay, den verliere ich jetzt dadurch, weil ich das wieder mache.
Ja.
Und das ist mal, vielleicht hätte ich das weitergetrieben, wenn ich diese erste Erfahrung nicht gehabt hätte.
Ja, du musstest mal den Schmerz, es ist ein bisschen wie mit der Herdplatte, man muss mal draufgreifen, um zu lernen, was der Schmerz ist.
Das ist wahr.
Aber ich glaube halt, was zum Beispiel, was, weil du auch diese Sprüche gesagt hast, das ist halt das Gleiche, wie wenn das Kind hinfällt und alle sagen, es ist nichts. Es macht manchmal halt, manchmal braucht man, dass man halt gesehen und gehört wird, was ich aber schwierig finde, ist, weil man sich nur noch mehr über Liebeskummer definiert.
Mhm.
Weil das zum Beispiel, muss ich sagen, war irgendwo der Punkt, wo ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr über meine Beziehung reden und meinen Liebeskummer. Und ich habe dann verboten, über diesen Menschen mich zu fragen, wie geht's dir jetzt damit?
Ja.
Das habe ich meinen engsten Freundinnen damals gesagt, ich möchte nicht mehr darüber reden. Ich möchte nicht mehr, dass das Thema wird. Und es hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich das verdrängen wollte, sondern ich wollte nicht mehr mich darüber definieren müssen, dass ich die Arme bin, die da drauf gekommen ist, ihr Freund hat sie beschissen.
Ja, voll gescheit. Ich glaube, dass manche Freundinnen, also jetzt nicht vielleicht in deinem Fall, aber dass manche Freundschaften sie dann eher auch über dieses ewige Lamentieren und Überanalysieren von Liebeskummer und schlechten Dates und so, dass sie einfach auch sehr dadurch definiert werden. Ja. Und dass manche Leute, die halt so Liebeskummer erleben, vielleicht auch sogar in einem Kreis, wo fixe Partnerschaften sind und weniger Abwechslung passiert, dass die dann eher so als angenehme Drama-Abwechslung empfunden werden. So teile dein Leid zur Belustigung anderer. Also dieses
Entertainment-Faktor.
Ja, irgendwie schon. Also manche Nachrichten, die wir eben auch bekommen, lesen sie, finde ich, so ein bisschen. Also dass manche Leute dann im Umfeld der Person, die das gerade durchmacht, gar nicht so ihr wohlgesonnen scheinen. Ich glaube, es ist nicht immer gut, da auch so ein mega tiefes Gespräch, und wie geht's dir jetzt eigentlich? Und wie gehst du damit um, dass er jetzt wieder eine Freundin hat und sowas? Das finde ich total unsensibel. Und ich glaube auch nicht, dass eine wahre Freundin oder ein wahrer Freund auf sowas hinweisen würde, wenn die Person jetzt nicht selber wieder damit anfängt.
Ja.
Dass man dann vielleicht einmal so ein bisschen das Thema auch aktiv vermeidet.
Ja, generell. Also ich kann auch den Tipp geben, Kontaktabbruch auch zum Ex ist einfach eines der Key-Sachen, die helfen. Also es ist leider so, auch wenn es super schwierig ist, aber sich halt auch nicht die Social-Media-Kanäle anschauen. Also wirklich da einen Cut machen und das nicht praktizieren, weil das Ding ist bei Social-Media, viele Leute glauben, ja, es ist ja nur das Internet. Aber wenn du scrollst und diesen Menschen siehst, ist es für dein Gehirn trotzdem so, als ob du ihn in der Realität siehst. Und du wirst ständig an den Schmerz erinnern und das wird dann omnipräsent. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich davon eine gewisse Distanz zu bekommen, um wieder in diesen Prozess zu kommen. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was sind meine positiven Sachen? Und einfach zu versuchen, ja, es dauert halt auch alles. Ich finde nämlich die Frage, die ganz oft gekommen ist, ist, was ist normal?
Mhm.
Und ich finde, das ist so individuell, weil du kannst nicht sagen, so und so lange hat eine Beziehung gedauert, so und so lange ist dann der Liebeskummer, weil das kann 2 Monate eine frische Erfahrung sein und das kann dich aber so in deinen Grundfesten erschüttern, dass es länger braucht. Und dann kannst du 7 Jahre eine Beziehung geführt haben und nach einem halben Jahr bist du komplett drüber hinweg und lernst jemanden Neuen kennen.
Ja.
Also ich finde, das ist super individuell. Und ich finde auch zum Beispiel diese klassischen Phasen, wir haben sie eh auch schon mal in einem alten Podcast besprochen, dieses, die Phasen von, ich weiß nicht, ich habe sie eh aufgeschrieben, Leugnen, Schockstarre, Kampfgeist, Trauer, Wut, Akzeptanz. Angeblich gibt es die, weil das ja so mit der Sterbeforschung zu tun hat, also mit Verlust.
Mhm, wenn jemand stirbt, ja.
Aber ich denke mir, ist das nicht schon wieder so ein gesellschaftliches Konstrukt, was wir uns auferlegen? Wieso muss es da überhaupt, also ich meine, ich verstehe schon, warum es gewisse Punkte gibt, für zum Beispiel im therapeutischen Arbeiten, dass man kennt, wo er steht.
Ja.
Aber ich habe halt auch schon Freundinnen gehabt, die dann beim Liebeskummer gesagt, ja, ich bin gerade in der Wutphase. Und ich war auch mal so. Ja. Ich gedacht habe so, ja, jetzt ist das so.
Weil
ich
bald kommt die Akzeptanz.
Ja, aber weil ich halt Hoffnung hatte, endlich die Akzeptanz zu haben. Ja. Aber dann hat sie sich wiederholt und wiederholt und wiederholt und dann war ich aber so frustriert davon, weil ich mir gedacht habe, wann kommt diese Akzeptanz?
Ja.
Weil es gab immer so ein Ziel und ich habe irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht, wieso es bei mir so ein Mega-Problem momentan ist, aber einfach dieser Selbstoptimierungswahnsinn, der sich da durchsetzt in allen Bereichen, auch im Liebeskummer, da gibt es keine Formel.
Also, ja, weil wir keine negativen Gefühle mehr aushalten können. Wir müssen alles irgendwie rational erklären und ich glaube, das ist auch gerade eine kleine Erklärung dafür, warum so viele Menschen sie so intensivst psychologischen Inhalten oder pseudopsychologischen Inhalten widmen, weil sie glauben, je mehr ich verstehe, desto mehr stehe ich über den Dingen. Aber es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Je mehr du glaubst, über den Dingen zu stehen und zu sagen, ich habe das alles rational total begriffen, ich habe das in der Theorie komplett gedanklich durchgespielt, das Thema Liebeskummer und es läuft so und so und so und am Ende ist das.
Ja.
Das trifft auf menschliche Erfahrungen und auf Gefühle einfach nicht zu. Weil es heißt ja immer, Statistiken sind im Endeffekt wertlos, weil sie nichts über den Einzelfall sagen. Und es stimmt auch. Es gibt Menschen, die mit Liebeskummer sehr viel besser umgehen können wie andere.
Ja.
Und das hat auch mit der persönlichen Erfahrung im ganzen Leben zu tun. Wie bin ich aufgewachsen? Wie gehe ich mit Versagen um? Wie gehe ich mit Verletzung um? Das ist nichts, was ich jetzt akut in der Liebeskummerphase verändern kann. Das ist vielleicht was mein ganzes Leben lang irgendwie in mir gereift ist oder auch nicht. Und ich glaube, selbst wenn ich nach einer 2-monatigen Beziehung völlig am Ende und zerstört bin, habe ich dann trotzdem immer nur eine großartige Chance, diese Dinge ausheilen zu lassen oder selbst zu heilen, wenn ich mich dem widme, wenn ich hinschaue, wenn ich mich frage, warum und was tut mir jetzt so unendlich weh? Was ist es jetzt? Und dann nicht nur überanalysieren und theoretisch begreifen versuchen, sondern hinschauen. Okay, es ist jetzt dieses und jenes, vielleicht aus einer vergangenen Beziehung, wo ich diesen Schmerz komplett übergangen bin, wo ich mit dem nicht gewidmet habe, oder es ist eine Selbstwertproblematik. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang meinen Selbstwert aus Beziehungen gezogen. Okay, vielleicht probiere ich mal einfach jetzt ein Männerfasten, wie die Leonie das mal gemacht hat. Wie geht's mal, wenn ich mal ein Jahr keine Dates habe? Was passiert mit mir? Oh, ich bin immer nur da und ich habe Freundschaften und es blühen ganz viele andere wunderschöne Dinge auf einmal. Mhm. Und ich glaube, auf Basis oder nach diesen schlimmen Erfahrungen muss man sich selber wieder die Möglichkeit geben, gute Erfahrungen zu machen. Gute Erfahrungen mit sich selbst vor allem.
Ja.
Nicht mit anderen Menschen unbedingt, also im intimen Kontext, sondern mal für sich wieder die Füße auf den Boden zu kriegen und zu sagen, okay, es war jetzt ein ordentlicher Durchrüttler in meinem Leben. Es hat alles auf den Kopf gestellt. Wo bin ich gerade? Wo ist oben, wo ist unten? Was gibt mir Struktur? Wie kann ich meinen Alltag wieder einigermaßen bestreiten? Ich bin überhaupt voll dafür, dass man auch für Liebeskummer Krankenstand kriegen sollte, wenn es einem richtig scheiße geht. Mhm. Für manche Leute ist es wahnsinnig heilsam, totale Struktur zu haben und andere brauchen einfach mal eine Woche im Bett. Finde ich auch völlig in Ordnung. Das muss man sich wirklich mal nehmen, diese Zeit. Und einfach einmal zu sagen, im Leben läuft selten was komplett linear. Es ist nicht so, oh, ich habe den ersten Liebeskummer und danach treffe ich den Partner fürs Leben. Das ist vielleicht manchmal so, aber es ist auch nicht immer so. Und ich glaube auch, dass Liebeskummer
Ich hatte mehr Liebeskummer als erfolgreiche Partnerschaften.
Du hast ein Geschäftsmodell daraus gemacht, das ist doch super. Na, man muss doch irgendwie einmal seinen Schmerz nehmen können und einmal drüber lachen können und einmal sagen können, ich habe echt viel daraus gelernt. Und ich glaube, dass dieser Moment, der steht nicht immer am Ende dieser 5 bis 7 Phasen-Thematik, wo man dann sagt, oh, in 2 Jahren wirst du drüber lachen. Haha, es gibt wirklich Liebeskummer, der wahnsinnig schlimm ist und mit dem man sich erst viele, viele Jahre später gut auseinandersetzen kann, mit dem man seinen Frieden machen kann. Ich habe dann nur mal ein Mini-Spusi mit meinem Ex-Freund angefangen, kurz bevor ich Andi kennengelernt habe. Und es war, ich habe mir gedacht, es wird mich nur mehr von den Socken hauen und es wird mich nur mehr durchschütteln und durchwühlen und wird völlig meine ganze Welt nur mehr auf den Kopf stellen. Und das Gegenteil war der Fall.
Du hast das Game durchgespielt.
Ich habe das Game richtig durchgespielt. Nein, ich habe echt einen heilsamen Abschluss gefunden. Ich weiß das heute nur, wie wir einander Goodbye gesagt haben. Mhm. Wir haben dann auch noch mal ein klärendes Telefongespräch gehabt. Es sind viele Tränen geflossen. Auch viel Wein in diesem Telefongespräch. Und für mich war die Sache danach erledigt. Ja. Und es waren aber 7 Jahre dazwischen. 7 Jahre. Da war echt viel Zeit dazwischen. Bis wir diesen Punkt, das war auch so heilsam, dass er dann am Telefon zu mir gesagt hat, für mich war das auch voll schlimm. Das war der Satz, den ich hören wollte. Okay, für den war das auch nicht einfach. Hm. Und das hat dann sehr viel Klarheit in mein Leben gebracht und auch sehr viel, jetzt können wir beide unserer Wege gehen. Ich glaube, wir haben uns dann sogar in darauffolgenden Weihnachten, wo ich dann Andi schon kennengelernt habe, nun mal Merry Christmas gewünscht. Und irgendwie war die Sache dann gut. Seitdem ist dieser Geist der Vergangenheit vorbei. Aber natürlich ist es komisch, wenn man dann irgendwie nur mehr durch diese Orte fährt, wo man halt jung war und sehr viel gemeinsam erlebt hat. Aber ich glaube, es ist
auch erwachsen geworden.
Man ist erwachsen geworden. Vielleicht ist mal die eigene Vergänglichkeit bewusst geworden. Oh Gott, da war ich wie 18 war. Ja. Und heute bin ich alt. Ja.
Ja, du bist noch jung.
Na, es ist eben.
Na, bitte, aber ich glaube, du hast gute Punkte angesprochen, weil es ist eben diese bewusste Trauerzeit, sich zu nehmen und auch nicht so zu pushen. Ich muss nach 2 Monaten wieder topfit und auf dem Datingmarkt sein. Das glaube ich, was auch sehr wichtig ist. Und du hast auch eine andere Sache gesagt, nämlich du hast Aktivitäten angesprochen und was braucht es da? Ich finde es halt so wichtig, dass man da wieder lernt, seine Stärken kennenzulernen und seine guten und positiven Eigenschaften, und die lernst du nur kennen wieder, indem du aktiv was machst dafür. Also ich finde diese Sache mit im Bett liegen und so weiter ist für die Anfangszeit sicher sehr zielführend, einfach mal alles spüren, ins Spüren zu kommen. Aber ich glaube halt auch dann wieder zu sehen, okay, was macht mich als Mensch aus, rauszugehen, eine gewisse Regelmäßigkeit, auch wenn man zum Beispiel eben keinen Bock hat, Freunde zu treffen, weil trotzdem sagen, okay, wir machen alle 2 Wochen Mädelsabend und wir gehen was essen oder so, damit man zumindest wieder in die Routine kommt, ja. Das, was außen stattfindet. Weil ich glaube, was auch zumindest in meinen Erfahrungswerten sehr schwierig war, eben auch im Beobachten von Freundschaft, also bei Freundinnen, wie in die Corona-Zeit war, und einige meiner Freundinnen haben sich in der Zeit halt von Gspusis getrennt, und ich glaube, dass diese Isolation in der Zeit dazu geführt hat, dass man noch mehr in dem Topf des eigenen Unglücks gesessen ist und dann dazu tendiert hat, überzuanalysieren, und ich glaube, dann war es auch sehr schwierig, ins Raus wieder zu kommen.
Ja.
Also ich glaube auch, dass es so ein bisschen so dieses, das sage ich jetzt sehr salopp, aber auch dieses im Selbstmitleid suhlen. Klar, definitiv soll man, darf man, so, wenn man das möchte, aber sich dann auch wieder selber den Arschkick rausgeben. Es ist halt diese Balance zwischen beiden Sachen.
Ja, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, glaube ich, dass man wieder in das Außen kommt und auch irgendwie zu begreifen, dass so schwer das klingt und so komisch sie das anhört, dass man auch begreift, dass das eigene Leid gar nicht so relevant ist. Also
was,
dieses große
mir
Ganze zu sehen.
Geholfen hat? Mir hat extremst geholfen, für andere ehrenamtlich zu arbeiten. Mhm. Das war echt für mich einer der Turning Points beim Liebeskummer.
Meist sinnstiftend ist.
Sinnstiftend, es ging nicht um mich. Ich habe damals mit Obdachlosen gearbeitet und Suchtkranken. Es war für mich, es war erstens eine Routine. Ich habe das einfach fucking jede Woche gemacht. Ich habe was gemacht, was nicht um mich geht. Es ging um andere Menschen. Ich habe einfach auch funktionieren müssen, unter Anführungszeichen. Ja. Ich habe einfach Dinge getan. Da ging es jetzt nicht so, zum Beispiel, das war wurscht, ob ich jetzt müde, unausgeschlafen, traurig, whatever war. Ich bin da hingegangen und habe einfach getan. Ja. Das war so ein bisschen so eine körperliche Arbeit einfach auch.
Ja, es hat und was wenig Mantrenartiges auch. Ja. Du machst das immer wieder und bist da irgendwie dann im Tun.
Das hat sowas von geholfen. Und natürlich muss man auch sagen, was auch geholfen hat, und ich weiß nicht, das sagen dann Leute immer so, ja, ich habe da keine Kraft dazu, aber ich habe mich einfach gezwungen, Sport zu machen. Weil durch diesen Endorphin-Kick, den du einfach bekommst durch Sport, durch gewisse Sachen und auch, dass du merkst, okay, kleine Selbstwertsteigerungen, indem du halt zum Beispiel Sachen hinbekommst, die du vielleicht am Anfang nicht hinbekommst, zum Beispiel. Bei mir waren so Mini-Sachen wie, ich habe früher keine Liegestütze hinbekommen, jetzt kann ich eine Liegestütze machen. Und das waren so Mini-Dinge, die ich mir damals erarbeitet habe, wo ich mir gedacht habe, oh, ich bin so cool.
Aber so stark.
Ja, aber das hat mein Ego ein bisschen geschmeichelt und gepusht. Und es war halt dann nichts von im Außen abhängigen, sondern das habe ich für mich gemacht.
Ja.
Und ich glaube, diese Sachen muss man sich schon schauen, dass man die wieder ins Leben holt und nicht in diesen Overthinking-Selbstmitleidsprozess zu sehr versinkt. Natürlich sollte der auch da sein. Aber vor allem, wenn mir Leute schreiben oder uns schreiben, wir haben es ja dann sehr oft auch auf meinem privaten Kanal geschrieben, eben wegen dieser Trennungsgeschichte, weil die ja dann doch öffentlich war. So, wenn du 2 Jahre lang Schmerz hast, wirklich Schmerz, und du kommst nicht drüber hinweg, dann hol dir professionelle Hilfe.
Ja, voll.
Geh das an nochmal, arbeite noch einmal. Vielleicht hat der Blick von außen hilft manchmal zu erkennen, wo das Problem drinnen ist. Man sagt ja immer, ein guter Psychotherapeut, eine gute Psychotherapeutin weiß bei der ersten Sitzung, wo dein Problem liegt, und begleitet dich dorthin, bis du es auch siehst.
Ja, schön.
Und ich finde das eigentlich sehr nett formuliert, und oft sind es einfach manchmal die Fragen, die gestellt werden in solchen Sitzungen, die einen nochmal genau hinschauen lassen, was es da auf sich hat.
Ich würde das, glaube ich, im Nachhinein auch machen. Das auch irgendwie habe ich mir das so verwehrt damals. Ich habe mir gedacht, ich komme selber drüber hinweg.
Aber
ja,
das Ding stark ist, sein.
Ich würde mir das irgendwie selber beweisen, dass es gar nicht so schlimm war. Das war sicher, ich bin sicher lange in der Verdrängungsphase gehangen. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass man diese Dinge nicht immer dann mit dem Freundeskreis und mit der Familie so gut besprechen kann, weil die alle natürlich biased sind. Die ja, sind voll. Alle auf einmal so, dieser Arsch oder diese blöde Kuh hat die verletzt, oh mein Gott. Mhm. Und es gibt andere schöne Töchter und solche Sachen, und es hilft da halt irgendwie nicht. Und ich glaube, vielleicht hätte es mir auch geholfen zu sagen, okay, ich gehe da einmal die Woche oder was weiß ich wie oft da hin, und da erlaube ich mir, diesen Scheiß voll zu fühlen und arbeite aktiv dran, und dann gehe ich raus und dann ist es mal wieder weniger Thema. So irgendwie auch diesen Safe Space tatsächlich zu haben, im wahrsten Sinne.
Ja, und vor allem finde ich es dann kritisch oder da, wo ich das genau ein Augenmerk drauf werfen, wenn man merkt, dass man zu selbstzerstörerischen Tendenzen neigt und depressive Stimmungen lang enthalten sind. Weil ich sage halt mal, das sind halt wirklich so, ich denke mir so, dann, das ist das für mich das Zeichen. Wenn man nach einem Jahr noch nicht drüber hinweg ist, ist das, finde ich, komplett normal. Und ich finde aber, wenn man merkt, okay, diese Sachen wie selbstzerstörerische Gedanken, also auch Taten oder halt so depressive Stimmungen, die werden nicht weniger, sondern teilweise mehr, dann finde ich halt, ist ein Jahr auch kritisch zu sehen. Mhm. Also es ist immer so, ich weiß nicht, es ist halt schwierig. Es ist halt.
Ist auch wichtig, dass das Umfeld ein bisschen drauf schaut vielleicht.
Individuell muss man da genau drauf achten. Aber ich finde es halt voll spannend, weil zum Beispiel die WHO hat ja neu deklariert, so Trauer. Und dass, wenn du nach 6 Monaten sozusagen noch Trauer verspürst, zum Beispiel Verlust von jemandem, der gestorben ist, dann wird das sozusagen als depressive Verstimmung schon eingestuft. Und das hat aber eigentlich den Aspekt, dass Leute ja wollen, dass sie halt auf Krankenkasse Unterstützung bekommen. Und dann glauben halt viele, hören das, wenn ich nach 6 Monaten nicht abgeheilt bin, dann habe ich eine Störung.
Ja.
Nein, das hat ganz oft mit unserem Kassensystem zu tun.
Ja.
Und zum Beispiel, die meisten schreiben ja auch Diagnosen hin, einfach damit die Kasse zahlt.
Also, was ja auch wichtig ist, damit die Leute die Hilfe kriegen. Ah,
ja, aber am Ende des Tages hat das oft nicht mit der eigenen Wert zu tun.
Und ja, man darf sie doch nicht einstufen lassen, nur weil man diese Infos heute hört. Ja,
genau, das ist halt einen anderen wichtig, Grund. Weil ich glaube halt, wenn viele sagen, was ist normal? Normal, nichts ist normal.
Normal ist auch. Also seitdem ihr Kinder bist, der Begriff normal für mich sowieso, bäh. Es ist echt nichts normal. Es gibt vielleicht Dinge, von denen man glaubt, dass sie normal sind oder sein sollen, aber es ist trotzdem jede Erfahrung super unique. Es gibt nichts, was irgendwie ein anderer Mensch genauso fühlt wie man selber. Jeder hat einen komplett anderen Zugang und einen Blick auf Erlebnisse, auf Erfahrungen. Es gibt Menschen, die auch mit dem Tod echt komplett, ja, ich weiß nicht, fast spirituell umgehen, und andere, für die das einfach so schlimm ist. Und der Gedanke alleine daran, also von den Kulturen ist es schon so krass unterschiedlich. Also das Thema Abschied und Tod und Veränderung ist echt so individuell, wirklich.
Ja, also ich kann einfach noch die Tipps geben, sich bewusste Trauerzeit zu nehmen. Vielleicht sogar, also was mir auch oft geholfen hat, ist dieses mir jeden Tag auch eine halbe Stunde zu gönnen, wo ich wirklich einfach Deprimusik und richtig Heulkrampf.
Ja, ich bin immer so, weil du vorher gesagt hast, man muss sie überreden, auch wieder rauszugehen mit den Mädels und so essen zu gehen. Und ich war das halt nur dieses Gefühl, ich fühle es gerade so nach.
Ja.
Und ich da durchgesessen bin und mir gedacht habe, jede Unterhaltung ist so sinnlos.
Ja.
Ich bin einfach so traurig.
Ja.
Und dann habe ich mir trotzdem gedacht, oh, ich bleibe jetzt da bis um 10.
Ja,
und dann gehst du heim und rehst. Und, aber trotzdem, du warst draußen.
Ja,
aber und es wird diese, immer besser. Dann.
Ja, aber es sind diese kleinen Dinge auch mit der Trauer. Man darf sich jeden Tag sagen, okay, und sich auch Zeit nehmen. Zum Beispiel, ich habe ja das Problem mit Overthinking oft. Und ich habe angefangen, ich habe ein Buch darüber gelesen, dass ich mir jeden Tag eine halbe Stunde Overthinking mache.
So wie andere rauchen, machst du Overthinking.
Ich mache Overthinking. Und das Ding ist, wenn du dir das halt wirklich in den Tag einteilst, sozusagen, da mache ich das, oder halt in der Woche einteilst, dann machst du es im Alltag nicht mehr.
Mhm.
Und das ist das Gleiche, hat zumindest für mich sehr gut auch funktioniert. Ist natürlich auch immer von der Phase abhängig gewesen, wo ganz am Anfang jetzt natürlich nicht funktioniert, aber halt so in dieser, sage ich jetzt schon mal, Mittelweg, so nach einem halben Jahr, habe ich mir wirklich trotzdem immer hingesetzt, okay, und jetzt kann ich traurig sein. Habe auch auf Tagebuch geschrieben währenddessen, aber einfach meine Gedanken müssen raus. Also ich bin dann sehr... Ich fühle zwar auch stark, aber ich habe auch sehr viele Gedanken und die müssen einfach raus. Und ich habe gemerkt, wenn ich die aufschreibe, nämlich wirklich mit der Hand, sind sie draußen und es ist wie so.
Ich habe das Tagebuch, ich habe es nur aus dieser Zeit damals.
Ja.
Ich kann es nicht anschauen. Ich kann nicht reinschauen.
Ja, mein erster Liebeskummer-Tagebuch habe ich auch noch und ich habe da reingeblättert und das, ich schwöre dir, ich habe noch nie so was Todtrauriges gelesen.
Ja, voll, same.
Ja, und das Buch, ich habe es wieder geschlossen und wieder verstaut.
Ja, du musst mir gar nicht reinschauen.
Nein, es war wirklich so, ich habe es halt gefunden in der Kiste, habe mir gedacht, ah, witzig, das habe ich noch, habe es aufgemacht und habe mir genau diese Sachen gelesen. Ich war ja super verliebt damals in den einen Typen und das, was ich danach erlebt habe, war einfach traumatisierend. Und ich habe das, was ich da geschrieben habe, es erfüllt mich mit Schmerz.
Mhm.
Eigentlich nicht jetzt per se, dass ich jetzt den Schmerz empfinde als ich, sondern mir tut das so unfassbar leid. Und
Mitleid mit sich selbst.
Für diese 16-jährige, 17-jährige Leonie. Mhm. Wirklich pure,
same.
Pures, so, ich würde diese Person so gerne einfach umarmen und sagen, es wird schon wieder.
Ja.
Aber das ist zum Beispiel ein Satz, den man bitte nicht sagt. Weil Na. Die 16-, 17-jährige Leonie hat wahrscheinlich eine Flasche nach der Person geworfen.
Oh Gott, ich freue mich echt schon nicht auf diese Phase, wenn Boni zum ersten Mal Liebeskummer hat.
Ja, und das ist aber zum Beispiel auch so etwas. Zum Beispiel meine Mama hat bei meinem allerersten sozusagen offiziellen Liebeskummer falsch reagiert.
Inwiefern?
So auf die Art, meine Mutter ist eher Prinzip, das ist politisch total inkorrekt und sie hat es auch nie so in der Form gesagt, aber Indianer kennen keinen Schmerz.
Mhm.
Aber so ist meine die Familie.
Das ist rational, das ist eine rationale Mama eher, oder? Also von der, hätte das geholfen, wenn sie das sehr viel... Oh, Leonie, Bussi, Bussi.
Nein, es ist weniger, ich habe das Gefühl gehabt, ich wurde nicht gesehen und nicht gehört.
Mhm.
Weil das Ding ist, ich glaube, das ist das Hauptproblem bei solchen Themen ist, man will gesehen und gehört werden. Man braucht ja auch gar nicht Bussi, Bussi, sondern manchmal reicht es einfach so, hier ist ein Tee, hier ist eine Schoki und wir sitzen da und schauen Film.
Ja.
Auch diese Erklärung, ich hasse nichts mehr, als wenn ich wirklich unglücklich bin und traurig bin und Menschen versuchen, mich zu trösten. Ich gehe dann weg. Ich hasse das.
Deswegen, das meine ich mit, wenn Kinder hinfallen, dieses Trösten ist wenig hilfreich in Wahrheit. Da sein, umarmen, gar nicht mal so viel
reden. Klappe halten.
Weinen lassen. Das ist wirklich, das, also ich habe das.
Oder wie man in der Kirche sagt, Hände falten. Hände falten, Pappen halten.
Ja, wahrscheinlich. Ja, Hände in den Schoß auf alle Fälle und mal einfach nur vielleicht dazuhören oder so.
Ja,
ich glaube, es ist wirklich in die Körperlichkeit kommen, und auch wenn man irgendwie merkt, man hat irgendwie jemanden im Umfeld, dem es echt nicht gut geht.
Umarmen und so. Also ich sage auch deswegen, ist eine Freundin von mir, die für sehr, sehr liebe, die mich wirklich in der Liebeskummerphase, mit der bin ich einfach spazieren gegangen. Und da ging es dann nicht unbedingt um das Thema. Per se natürlich ist es oft hochgekommen, aber einfach dieses Gehen. Einfach jeden Tag gehen.
Jeden Tag einen Schritt.
Ja, und wirklich einfach gehen. Und ich bin mit dem jetzt so viel gegangen, aber das hat geholfen.
Ja.
Weil da ging es dann auch zum Beispiel, schau, ich sage jetzt irgendein, der Bäcker hat offen. Schau, lustig, der Hund. Kauft so witzig.
Das freut einem ja gar nicht mehr auf, wenn man dann schon so in so einem Strudel drinnen ist. Gell? Man hat überhaupt keinen Blick mehr für diese Dinge. Man ist ja so in seinem Tunnel.
Ja, und gleichzeitig ist es so lustig, das Gegenteil, wenn man verliebt ist, fällt dann alles auf.
Ist alles amazing.
Ich kann mich erinnern, wie ich im April die Bäume beim Museumsquartier habe ich raufgeschaut. Oh mein Gott, im Winter habe ich noch gedacht, mein Leben geht zu Ende. Und jetzt schaue ich diese wunderbaren Knospen an. Und ich habe echt gedacht, so, boah, Leonie, halt die Bauch.
Aber es ist doch so, ich meine, so schön wie Liebe ist, aber sie kann halt natürlich, sie kann dann schon auch in die Knie zwingen irgendwo, aber man braucht sie trotzdem. Und ich glaube, auch jeder Mensch, der sie dann irgendwie vornimmt, ich werde nie wieder lieben. Ich glaube, so dramatisch ist man ja als Teenager dann schon eher.
Nicht nur als Teenager.
Ich lasse nie wieder jemanden an mich ran. So ein Scheiß passiert mir nie mehr wieder. Dann passiert da heute auch das nie wieder, dass du die Bäume anschaust und komplett in rosa Wolken aufgehst.
Ja, das stimmt 100%, da gebe ich dir recht. Aber ich finde auch zum Beispiel dieses, da ich will nie wieder lieben und bla, das ist halt auch so, als ob dein Glück nur von anderen Menschen abhängig ist. Weil Glück ist sowas von nicht in Beziehungen abhängig, das muss von innen heraus. Das ist auch eine eigene Haltung einfach. Ich finde aber das, was ich finde, die Leute verwechseln immer Glück mit dem, dass wir sind einfach Menschen, die in Bindung, wir sind Bindungstierchen in Wahrheit. Wir brauchen das für unser Bestehen und auch so, wie wir einfach sind.
Und Glück ist auch was im Nachhinein oft einem erstmal klar wird, dass man da echt glücklich war. Das ist einem oft in dem Moment ja auch gar nicht so bewusst und das ist auch, finde ich, wieder was Tröstendes, dass man viele Dinge auch erst im Nachhinein erkennt, wenn sie schön sind. Aber man kann voll viel, also nichts auf der Welt einfach festhalten für immer.
Aber ich finde halt zum Beispiel Glück ist, also das ist mir in Indien bewusst geworden, dass das einfach meine innere Haltung ist.
Das Mindset, ja voll.
Das hat, weil zum Beispiel, da, ich habe dann, es klingt so blöd, wenn man das sagt, weil man in Indien war, aber ich habe dort richtig erkannt für mich selber, was mir wichtig ist und was mir wichtig ist im Sinne, was mir an mir wichtig ist.
Ja.
Und da habe ich dann auch diesen endgültigen letzten Schmerz losgelassen.
Ja, also mir geht es so in der ersten Babyphase, habe ich das auch erst gemerkt. So, das hat sowas Erdendes. Dass man dann echt checkt, okay, braucht diese Dinge, von denen ich gedacht habe, dass ich sie immer brauche und immer brauchen werde, sind gar nicht so wichtig. Das ist spannend. Weißt du nur, was ich für einen Tipp habe? Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen
kontrovers.
Nicht kontrovers, aber vielleicht komisch.
Horror.
Ich würde echt keine traurige Musik hören oder vielleicht sogar überhaupt keine Musik hören. Ich finde manchmal, ich habe echt, ich weiß, das ist voll crazy.
Also das, aber ich habe
ein bisschen aufgehört, gewisse Musik zu hören. Wirklich. Ich habe aufgehört, so diese klassischen, ja, so ein bisschen diese Toxic-Pop-Songs zu hören, die mich halt echt immer nur in eine gewisse Stimmung bringen, mich melancholisch und traurig machen. Ich habe mir gedacht, ich höre auf, das zu hören. Ich höre gern jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so alte Schinken, die mir ein bisschen in einen nostalgischen Booty-Shake-Vibe versetzen, so irgendwie. Aber ich habe echt keinen Bock mehr auf diese schweren, nostalgischen
Heartbreak-Sachen.
Nein, aber ich war früher, ich habe gehört, Katy Perry, The One That Got Away und solche Sachen.
Sie liebt die Katy Perry so.
Nein, ich
sehr.
Bin einfach, ich bin da drinnen gehangen, ich habe das jeden Tag gehört und da kommst du auch irgendwie, man Musik primet die wie jedes andere Medium irgendwo. Wenn du das
ja,
ständig
aber
hörst.
Zum Beispiel, ich finde es wichtig, dass man eben, wenn man genau eben nicht in Kontakt mit seinen Gefühlen ist, sondern oft eben im Kopf und überanalysieren, dass man halt wirklich sich vielleicht richtig Herzschmerzmusik reinballert, damit man alles rausholt, was geht an Weinen, an Tränen, an Schmerz, damit das mal geöffnet ist. Ich glaube halt, dass wenn du nur im Kopf, es ist halt so Typ in
mir hat das Weinen gar nicht so geholfen. Ich war echt dann froh, dass ich gar nicht, also mir hätte zum Beispiel viel eher geholfen, viel mehr im Außen zu sein, mit anderen Menschen,
aber
weniger reden, mehr, ja, es ist voll individuell, aber eben das, genau das, was eigentlich mein Naturell ausmacht, nämlich ich habe immer wahnsinnig viel Musik gehört, ich habe immer wahnsinnig viel mit Worten zu tun gehabt, ich war immer sehr kommunikativ und ich glaube, zur Trauerbewältigung wäre vielleicht das Kontrastprogramm für mich besser gewesen.
Definitiv.
Und ich habe mal gedacht, ich muss ganz viel schreiben und ich muss ganz viel dieses und jenes. Ich bin froh, dass es damals Instagram noch nicht gegeben hat. Ich habe nicht an meinem Handy-Internet gehabt damals in dieser Phase und bin ich sehr, sehr froh drum. Ich war einfach froh, dass ich das alles nicht gehabt habe, aber ich glaube, es hätte mir fast nur besser getan, wenn ich mich damals schon auf die Yogamatte gehauen hätte und einfach wirklich so jeden Tag eine Session und wirklich bei mir ankommen und nicht zu sehr im Benennen von Gefühlen und Gefühlen und Gefühlen, fühlen, fühlen, fühlen. Das war irgendwie einfach alles auch too much. Ich habe da auch irgendwie bei mir selber dieses Overthinking ein bisschen zu sehr praktiziert, aber ich verstehe es, wenn jemand weniger in touch mit dem ist, was im Herzen abgeht, dass der vielleicht eher mal diese Emotionen rauslassen muss. Aber im Nachhinein, glaube ich, würde ich das jetzt anders machen.
Ich würde es schon so machen, wie ich es gemacht habe.
So richtig heulen. Bridget Jones-mäßig auf der Couch.
Ja, nein, ich habe, wie gesagt, ich habe ja wirklich mir das getaktet. Ich habe mir gedacht, ich habe immer Mad World.
Oh Gott, das traurigste Lied der Welt, Leonie.
Natürlich. Oh. Reingehört, geweint. Dann dieses eine Lied von Clueso, weil das war unser Lied. Gehört.
Was für ein lustiger Fakt, das habe ich gar nicht gewusst.
Ja, es wurde
sage nur lustig, weil ich eine lustige Sache weiß über.
Ja, darüber reden wir nicht. was in gewissen Situationen passiert, bleibt dort. Ja, das war ein Fun Fact, so war nämlich auch das Kennenlernen. Aber
nein,
wurscht.
Okay.
Ja, egal. Darüber reden wir nicht öffentlich. Gut. Jetzt bin ich aus der Sache raus. Nein, auf jeden Fall habe ich mir diese Lieder angehört und dann habe ich mir wirklich, das war so, ich habe es mir angehört und habe, wie die aufhören, habe ich aber auch gesagt, es ist jetzt aus und jetzt machst du wieder was.
Ja.
Und das hat mir irgendwie geholfen, das auch
diszipliniert.
So, ja, aber das hat mir geholfen, diese Zeitrahmen ein bisschen festzuhalten, dass es nicht dauernd so ein Versinken in einem Gefühl ist, sondern so ein, ich mache das jetzt mal, hau alles raus, was geht und dann sammle ich mich wieder und mache irgendwie Koch zum Beispiel, geh Sport machen, whatever. Und dann höre ich zum Beispiel eher beim Sport zum Beispiel die voll pushy Musik, diese
Hardcore.
Ja, ich klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber es ist Deutschrap. CL500 reingeballert, damit man den Mut, also ich finde, da kannst du auch deinen Mut voll steuern. Zum Beispiel, ich höre momentan nur Country Music.
Eben, das ist ja das Ding, weil du es eben so steuern kannst. Und ich glaube,
aber du kannst ja auch stoppen, weißt du kannst ja eine Playlist machen, die genau eine halbe Stunde lang ist, volle traurige Musik. Und wenn du dir sagst, okay, das gönne ich mir, 30 Minuten gönne ich mir voll die Traurige, irgendwann mal hast du es ja auch satt. Zum Beispiel, gewisse Lieder kann ich nicht mehr hören.
Nee,
das ist zum Beispiel Swimming Pool, ein Song, den kann ich nicht hören. Das ist mein Lieblingssong, sing da drin. Sobald der kommt in meiner Spotify-Liste, muss ich wegklicken.
Ja, ich bin echt bei Musik, ich weiß nicht, das klingt voll arg eigentlich, aber ich habe wirklich echt ein bisschen aufgehört, Musik zu hören. Mir hat das irgendwann so geärgert, dass ich nur mehr mit den Headphones irgendwie und Sonnenbrille überall hingegangen bin und so irgendwie wirklich literally zu viel in meinem Kopf war. Und ich habe ja auch viel Musik gemacht nur vor einigen Jahren und es war einfach too much. Ich höre aktuell nichts. Simone Sommerland ist meine most played artist in diesem Jahr.
Das ist ein Kinderlied.
Kinderlied-Sängerin. Und ich bin happier than ever, lustigerweise. Obwohl ich Musik liebe. Es ist wunderschön. Aber ich habe mir jetzt auch anderen Richtungen auch zugewandt und definitiv nicht mehr diesen melancholischen Popsong, sondern ich bin jetzt echt ein wenig mehr auf der Klassikschiene unterwegs, schon seit einiger Zeit. Gelegentlich ist es schön.
Ja.
Ja, voll jedem, was halt irgendwie gut tut.
Ja, aber definitiv, wenn man das Gefühl hat, man steht an, ist professionelle Hilfe wohl das Wichtigste, was man hier sagen kann. Und sich das eben nicht zu verwehren, sondern lieber mal früher hinzugehen und hinzuschauen und vielleicht an, weil die Menschen haben den Blick von sagen wir mal, neutraleren Blick auf die Sache, obwohl die ja natürlich auch nicht komplett neutral sind, weil jeder Mensch seine Geschichte
hat. Neue Sichtweisen.
Aber neue Sichtweisen. Und wenn man das da dann das Gefühl hat, dass dort auch noch ewig lang, dann schreibt es uns nochmal.
Hinterlasst uns einen Kommentar und bewertet uns gerne mit 5 Sternen. Das hilft uns sehr.
Ja, und wir sagen bis dahin, Bussi Baba.